Also ich wollte, ich will ja da also erstmal gar nicht widersprechen, dass es natürlich nicht geht, die Krise beizulegen, sondern für die Banken, also die das aufzuhalten. Aber ich finde, du hast immer einen Punkt, beziehungsweise der ist auch durchgestiegen. Aber
ich sag's dann nochmal.
Du hast den ein bisschen vernachlässigt, und zwar eben, dass es eine Hierarchie gibt, also offensichtlich zwischen Europa und den USA, und eine Hierarchie, also innerhalb Europa nach unten ist, nach Griechenland, und auch eine Hierarchie, und ich finde, ist nicht am allerwenigsten kommt, zwischen den Finanzmärkten oder den Finanzinstitutionen und dem Staat. Denn du hast es so dargestellt, der Staat, der steht ein für die Banken und die Banken stehen ein für den Staat. Ja, das ist auch nicht falsch. Aber letzten Endes, das Sagen haben dabei die Banken. Und ich meine, es ist immer noch so, dass jede Menge Profite gemacht werden in der Krise. Und zwar, es sind eben nicht so, dass alle Banken pleite gehen, sondern bestimmte Banken überstehen die Krise bisher. Also zum Beispiel die Deutsche Bank, da war vor 3 Jahren, hat die Merkel gefragt, nachdem Ackermann gesagt hat, Sie müssen die Banken retten, ja, wie viel wollen Sie denn haben? Da hat er gesagt, ich will gar nichts haben. Weil nämlich die Deutsche Bank so stark war, durch bestimmte Betrugsgeschäfte, dass sie eben die haben keine Staatsgelder gekriegt. Und genauso gibt es in Amerika, ich meine, man muss schon Ross und Reiter nennen. Und es gibt schon sowas wie die Kier. Du kannst es nicht abstreiten, dass da keine Leute dahinter stehen. Natürlich gibt es bestimmte Banken in Amerika, die Goldman Sachs, ich glaube Chase Manhattan, die haben immer Gewinne aus der Krise gemacht. Die haben riesige Gewinne bisher gemacht. Das kann man nicht unterstreiten. Und ich finde, sowas muss man auch sagen, in dem Sinne, dass wir, das Volk, uns dagegen organisieren können. Denn sonst bleibt es alles nur ein Glasperlenspiel. Also so, das läuft so, das läuft so. Ja, gut, okay.
Gegen den Kapitalismus kann ich ausnehmen.
Nein, die Banken sind doch im Moment die führende, das Finanzkapital ist doch die führende Macht im Kapitalismus.
Also ich wiederhole für alle den Beitrag. Es ist ihm was zu kurz gekommen, nämlich ich habe gesagt, ist ja auch so, die Macht der Banken beruht auf den staatlichen Lizenzen und Betreuungsakten für sie, und die Macht der Staaten beruht auf dem Kredit, den die Banken ihnen einräumen. Sie stützen einander. Jetzt hat er gemeint, er möchte nicht haben, dass die Hierarchie dabei eingeebnet wird. Nämlich, heutzutage und bei uns hätten doch die Banken das Sagen und die Politiker wären sozusagen die Hampelmänner der Banken. Und das hat er zu untermauern versucht, mit dem Hinweis, es gäbe doch in der Krise auch immer wieder Banken, die an der Krise verdienen. Letzteres ist überhaupt nicht zu bestreiten. Selbstverständlich gibt es in der Krise Banken, die an der Krise verdienen. Und wer zum Beispiel rechtzeitig die ABS-Papiere verkauft hat, wird natürlich nicht erwischt von dem Wertverfall dieser Papiere. Wer rechtzeitig Griechenland-Schulden verkauft hat, wird nicht erwischt. Und wer sie als Bank jetzt zu 20% zurückkauft und sie dann vielleicht zu 50% garantiert kriegt, macht natürlich wieder mit der ganzen Entwertung ein Riesengeschäft. Also das ist nicht zu bestreiten. Im Finanzsektor ist jede Aufwertung und jede Abwertung eine Gelegenheit für Geschäft, je nachdem an welcher Stelle der Transaktion man sitzt.
Überhaupt die Krisen.
Überhaupt die Krisen, ja, das ist nicht die Frage. Aber eine andere, die Behauptung, die das stützen soll, ist, es gibt eine Hierarchie, die Banken haben das Sagen und die Politiker sind die Hampelmänner der Banken. Das halte ich für total verkehrt. Ich meine diesen Standpunkt, was ich damit Symbiose bezeichnet habe, diesen Standpunkt der gegenseitigen Stützung, deren intimes Verhältnis untereinander macht das System aus. Das ist, finde ich, wichtig und das soll behauptet werden. Aber dass die Politiker quasi darin unfrei wären. Immerhin, die Politiker haben in den Banken das Instrument ihrer, der materiellen, der ökonomischen Seite ihrer politischen Macht. Nämlich, dass sie zahlen können, was sie nützlich und nötig finden. Dass sie das Instrument, ihren Standort mobil zu machen, von den Banken gewährt kriegen. Das ist ihre Seite des Nutzens. Und wegen dem Nutzen lassen sie sich auf die Ansprüche, was das Bankensystem braucht, um diesen Nutzen stiften zu können. Wegen dieses Nutzens lassen sie sich auf die Erfordernisse des Bankwesens ein und machen sich ihm dienstbar. Aber wenn einer wegen des Nutzens sich am anderen dienstbar macht, da kann man doch nicht sagen, der eine ist der Diener und der andere ist der Herr. Der Standpunkt.
Der frühstückt ja den Kanzler an und feiert da seine Geburtstage.
Also ich würde auch mal gerne etwas dazu sagen, und ich meine, wir hatten ja auch schon wahre Klage damit gemacht. Allerdings
du musst dorthin reden. Du musst dorthin reden, nicht zu mir. Ich höre es schon. Die Leute müssen es hören, nicht ich, nicht ich.
Also erlaubt er mir?
Natürlich.
Also vor dreieinhalb Jahren habe ich also erfahren über die riesigen Geldmengen oder sagen wir Finanzpapiere, die in Umlauf sind. Und die Schätzungen, die gehen von 600 Billionen, nicht Milliarden, sondern von 600 Billionen bis über 1000 Billionen. Das heißt, also auf Englisch, damit das also auch jeder versteht, eine Billion ist auf Englisch eine Trillion. Und eine Billion im europäischen Sprachgebrauch sind 1000 Milliarden. Und die Schätzungen, die im Umlauf sind über die Menge der Finanzpapiere, also allein die USA sollen davon 600 Billionen, das heißt 600.000 Milliarden untergebracht haben in der Welt. Nun kann man natürlich nur darüber spekulieren, wo die eigentlich geblieben sind. Ich meine, vielleicht hat sie Burkina Faso gekauft oder vielleicht ja Somalia oder irgendwo. Ich meine, irgendwo müssen sie ja geblieben sein. Und wir haben ja nun ein Bankengeheimnis und das Bankengeheimnis sorgt natürlich dafür, dass niemand erfährt, wer dann eigentlich diese Papiere gekauft hat. Und 600 Billionen ist ungefähr der Zehnfache oder Zwölffache der gesamten Weltproduktion. Man kann also darauf die Zinsen nicht bezahlen. Und wenn man dann also noch den eigenen Müll hinzuzählt, den die EU selber produziert hat, da kommen dann gigantische Summen heraus. Und ich habe also heute in der Bibliothek, also El Pais hier lesen und die haben also gesagt, also sie sind nicht in der Lage, das Ziel von 4,4% zu erreichen, das hat also der Weltwährungsfonds gesagt, sondern die werden wahrscheinlich dieses Jahr also ein Defizit von 6,8% haben und im nächsten Jahr 6%. Und jetzt wird das nämlich ganz besonders schlimm. Die haben also bisher also 22% Arbeitslosigkeit, wohl bemerkt bei den Leuten unter 25 Jahren, da sind das also 50%. Und nun rechnet man damit, dass es also noch eine halbe Million Arbeitslose gibt. Und dann frage ich mich bei den ganzen Sparpaketen, da kann man also auch die Zahlen von Griechenland nennen, die also im letzten Jahr 6% Schrumpfung hatten des Bruttosozialprodukts, das Jahr davor 5% und das Jahr davor also 2,7%. Und kann man fragen, also irgendwo müssen doch die Grenzen bei der Schrumpfung sein. Und In Spanien rechnet man also dieses Jahr mit weit über 23% Arbeitslosigkeit. Man glaubt also, dass mindestens noch eine 500.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Ich frage mich also, wo man da noch sparen will und wann also der Aufstand der Bevölkerung beginnt. Und ich meine, es ist ja nicht das Einzelland, Griechenland, Spanien, es ist Irland, es ist also Portugal, alle diese Länder, die sind nicht mehr konkurrenzfähig, die können also dieses Sparprogramm nicht durchführen. Aber jedenfalls ist es unmöglich, also diese Summe zu erwirtschaften. Also deshalb hilft also eigentlich nur noch ein Schuldenschnitt. Und je schneller der geschieht, ich meine im ganzen EU-Raum, nicht nur in Griechenland, je schneller der geschieht und je schneller der ganze Müll aus den Banken rausfliegt, desto besser ist es. Vielleicht kann man dann wenigstens noch die Kleinsparer retten. Uns rennt aber die Zeit davon.
Wird das überhaupt noch verstärkt? Gegen die Schilderung der Verhältnisse in Spanien und so weiter ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Es ist so ein bisschen die Frage, was man daraus für Konsequenz zieht. Es ist die, ja, Schuldenschnitt. Ich habe es auch an den vorigen Formulierungen, die können nicht mehr sparen und so. Das sind so Formulierungen, die, da ist man schon sehr eingemischt in die Frage, wo werden in dem Haushalt eventuell noch Streichposten? Und dann kommen wir zum Schluss, gibt es keine mehr. Es ist mir viel wichtiger und lieber zu sagen, schaut mal, so kalkulieren diese Staaten mit der Reproduktion ihrer Gesellschaft. Alles muss sich fürs Finanzkapital rentieren, jetzt sogar in der noch höheren Fassung, alles muss sich so rentieren, dass der Staat beim Finanzkapital seinen Kredit rettet. Dem wird alles untergeordnet. Und dafür wird in Ländern ein Grad von sozialer Verelendung als halb notwendigen Schritt ja, nicht bloß in Kauf genommen, sondern herbeigeführt. Tja, der diese brutale Unterordnung des ganzen Lebens der Nation unter die Rendite aufs Geld auf eine Weise veranschaulicht, die quasi radikaler nicht mehr zu machen ist. Und dann möchte ich sagen, dann ist dieses so läuft der Laden hier. Darum geht es also. Und dann sollen sich die Leute fragen, ob sie sich dem zur Verfügung stellen wollen oder nicht. Ob sie darauf ihre Hoffnungen auf Reproduktion, auf einen Lebensunterhalt und so weiter setzen wollen. Das ist eine andere Stellung als die Stellung, die können nicht mehr sparen oder ein Schuldenschnitt würde uns helfen. Da betreibt man sich in den bürgerlichen Alternativen rum. Ein Schuldenschnitt würde uns helfen.
Das ist doch eine Revolution. Hast du doch selber gesagt.
Das wäre eine Revolution. Aber ein Schuldenschnitt ist keine Revolution.
Natürlich, das ist
ach, Quatsch.
Weil das Finanzkapital das nicht will, kann man nicht mit einer Revolution durchsetzen.
Aber auch das stimmt nicht. Wie viel Schuldenschnitte haben die Deutschen im letzten Jahrhundert erlebt? Mindestens 2, wenn nicht 3. Ist wurscht, ob man, wenn man die DDR mit dazu rechnet. Und waren das Revolutionen? Die Staatsmacht sagt eines Tages, okay, ich gebe es zu, ich kann für all die Schulden nicht mehr gerade stehen. Das Geld, das darauf lautet, ich gebe es zu, ist nichts wert. Jetzt machen wir einen Punkt und fangen von vorn an. So, und dann kriegt jeder 40 Euro und dann muss man von vorn anfangen. Dann sind alle privaten Ersparnisse entwertet, dann sind die Banken erstmal entmachtet. Klar, die haben keine Kreditmacht mehr. Nur noch die Staatsmacht gibt Geld aus und sagt so, schaut mal, wie er daraus wieder einen Kapitalismus macht. Und wenn die Ordnung aufrechterhalten wird, dann geht es sogar. Wie ärmlich oder nicht ärmlich, ist eine andere Frage. Aber überhaupt, das geht. Und auch in Griechenland bleibt das System erhalten, wenn der Schuldenschnitt passiert. Also bitte, das sind Alternativen, da meine ich, die gehen uns nichts an. Und ob sie was nützen im Sinne der Staatsräson dort, ist eine ganz andere Frage, die mir aber egal ist.
Also weitermachen wie bisher, ja?
Also weitermachen wie bisher. Also jedes Jahr die Wahlen oder öfter.
Also ich wollte mal ganz kurz zu der vorherigen Kritik, die von Ihnen gekommen ist, nämlich die Frau Merkel wäre sowas wie das Schoßhündchen vom Herrn Ackermann und das wäre jetzt so ungefähr eine gemeinschaftliche Kritik, die wir an der deutschen Politik haben, nochmal aufwerfen. Nämlich soll sich schon mal klar machen, warum die Merkel in welche Position und welche Machtposition sie sich auch über diese Krise genommen hat. Dass sie nämlich erstens gar nicht irgendwie die Not ersichtlich hat, sie jedenfalls keineswegs so praktiziert, sie müsste den Herrn Ackermann um irgendetwas anbetteln, sondern sie will das Finanzkapital insgesamt beeindrucken und mit was? Unter anderem nicht nur mit dem deutschen Wachstum, sondern dass sie auch fähig ist, innerhalb von Europa mit Hilfe Frankreichs inzwischen alle anderen europäischen Nationen auf einen Kurs zu bringen, der überhaupt das Projekt Euro als konkurrenzfähige, mitten in der Krise konkurrenzfähige Währung zu dem Dollar aufzubauen. Warum macht sie das? Also kommt was anderes raus, als sie ist ein Schoßhündchen von Herrn Ackermann. Erstens nimmt sie sehr wohl zur Kenntnis, welche materiellen Vorteile die Krise für die Staatsverschuldung von Deutschland hat. Zweitens will sie deswegen keine Eurobonds, auf keinen Fall auf diese Gläubigerposition, die sich Deutschland darüber erarbeitet hat, übrigens mit Hilfe des Finanzkapitals und dessen alternativen, dessen vergleichenden Kalkulationen, auf keinen Fall auf diese Gläubigerposition verzichten. Es setzt ja gerade um in ein Projekt, mitten in der Krise sowas wie den Euro als Krisengewinner herausgehen zu lassen. Und drittens, das war ja auch ein bisschen mit imperialistischem Gehalt gemeint, von der Politik, die da hier im Verhältnis des Streits von Währungen läuft. Ich will das jetzt weiter nicht mal ausführen, das Ganze sollte nur mal ein Schlaglicht drauf werfen, wie kindisch und unsachgerecht im Verhältnis zur Politik der letzten zwei Jahre von Frau Merkel war, sich daran zu erinnern, dass tatsächlich der Herr Ackermann bei ihr in ihrem blöden Kanzleramt sitzt und Kaffee trinkt. Also da frage ich mich, wie Sie mit diesem Bild eigentlich für Revolution agitieren wollen. Soll man irgendwie vielleicht so ein Politiker sein, der irgendwie den Ackermann hinausschmeißt? Ich würde sagen, nee.
Politik wird immer von Personen gemacht. Das kann man nicht einfach davon abstrahieren.
Ein entscheidender Punkt, der bei dieser, dies ein Schoßhündchen, auch noch grundsätzlich falsch ist, ist die Unterstellung, dass wenn da ein ordentlicher, standfester, volksnaher Politiker statt Herrn Merkel das Sagen hätte, der die Banken in die Schranken weisen würde, dann könnte alles kapitalistisch weitergehen wie bisher, nur diese blöde Krise, die wäre dann vermeidbar und in 0, nix wegzuregieren. Das geht eben nicht.
Was ist euer Handeln?
Die Alternative ist, jedes Jahr die Banken zu retten. Oder öfter.
Was ist die Handlung dieser Gruppe? Was stellen Sie sich vor? Was ist die Aktion, die politische Aktion dieser Gruppe?
Die Aktion besteht darin, jetzt halt an diesem Moment der Politik, das auch das Leben der Leute total bestimmt, zu zeigen, wie unverträglich nicht nur irgendeine Wirkung, sondern das ganze Prinzip dieser Wirtschaftsweise und Staatsform für die Leute ist. Das ist der Aufruf zur Revolution. Und wenn wir in so Debatten jetzt so kleine Kontroversen führen, dann sind sie eigentlich Versuche zu zeigen, dass das Herz an Alternativen der Verwaltung des Kapitalismus zu hängen, ein Schuldenschnitt oder Banken in Staatshand oder wären ja jetzt so die Alternativen, sagen wir mal, die reichen überhaupt nicht ran an die Gegensätzlichkeit dieser Ordnung gegen das einfachste, primitivste Bedürfnis nach sicherer und bequemer Existenz. Also, wenn wir hier Kontroversen führen, dann sind es Kontroversen, also wenn sie politisch sind und nicht bloß Kontroversen in Sachen, erklärst du das richtig, erklärst du das verkehrt, dann sind es Kontroversen über die Hoffnung, sagen wir, der Linkspartei, auch an dieser Stelle Politikfähigkeit zu beweisen und mitten in der Verwaltung des Kapitalismus eine Alternative, die irgendwas für sich hätte, aufzeigen zu wollen. Nein, wir wollen sagen, dieses System muss abgeschafft werden und wir hätten gern, dass der Wille zu der Abschaffung zunimmt. Und das geht nicht über lauter Hoffnungen auf eine bessere Politik. Und das in die Richtung zieht, zieht es hin und her da.
Ich möchte mal etwas dazu noch sagen.
Bitte gern. Und dann machen wir Schluss nach dem.
So wie ich das sehe, ist das natürlich dieser Schuldenschnitt nicht durchführbar. Also muss ich für den Rest meines Lebens mit dieser Krise leben. Und ich muss also jedes Jahr damit rechnen, dass also jedes Jahr die Banken gerettet werden mit immer höheren Summen und immer öfter. Und ich meine, ich muss damit rechnen, dass ich meine Rente verliere, dass ich meine Krankenversicherung verliere, dass ich im Grunde genommen alles verliere. Und ich sag mal, wenn man diesen Schuldenschnitt bei Zeiten macht, dann könnte man vielleicht noch einiges retten. Aber natürlich wird nichts gemacht werden und das wird also, ich werde also für den Rest meines Lebens mit dieser Krise leben müssen. Oh, dann kann man unter der Brücke pennen. Ist ja so schön.
Gut. Ich möchte jetzt den Termin eigentlich beenden. Noch eins vielleicht, bloß zu dem letzten Beitrag. Das Argumentieren mit Übertreibungen hilft auch nicht viel. Es ist immer zu ausmalen, dass alles immer schlimmer wird und dann bringt gar nicht so viel. Also, aber jedenfalls, die Hauptbotschaften sind ja gesagt, wir können Schluss machen bis zu irgendeinem anderen Termin.